Herr, wir beten, dass du jetzt uns dein Wort offenbarst, dass du uns deinen Willen offenbarst und dass du uns deinen Geist neu offenbarst. Amen. Guten Morgen. Wir befinden uns in der Predigtreihe Practicing the Way, wie Jesus werden. Wir wollen uns in den nächsten Wochen damit befassen, was Jesus uns tatsächlich gelehrt hat, was wir tun sollen, um zu werden wie er. Wer von euch war den letzten Sonntag da bei der Predigt von Tobi? Okay, sehr gut. Ihr braucht nicht alle Predigten zu hören, damit ihr mitkommt. Also es ist nicht so wie so eine Netflix-Serie, wo ihr dann mal 3 Folgen skippt und dann wisst ihr gar nicht mehr, was los ist. Aber es lohnt sich, die Predigt von letzter Woche nachzuhören, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Tobi hat sehr gut, wie ich finde, reingeführt in dieses Thema. Zu wem sollen wir verändert werden? Zu Jesus Christus. Und wie geschieht das? Auf welchen Ebenen? Im Denken, im Handeln? Und was bedeutet das tatsächlich? Wir müssen lernen, das zu tun, was Jesus tatsächlich gelehrt hat. Ich habe jetzt heute ein weiteres Thema mitgebracht, bevor wir dann in den nächsten Wochen in einzelne Aspekte dieser Nachfolge einsteigen werden. Mein Thema heute heißt, so verändern sie dich. Manche von euch kennen vielleicht dieses Zeichen. Ja. Wer von euch weiß, was das für ein Zeichen ist? Okay, wenige wissen, was das Zeichen ist. Okay. Das wird typischerweise von Leuten verwendet, die bestimmte Verschwörungen benennen. Also das ist so ein Illuminatenzeichen. Von einer Geheimgruppe wird das dann zugeschrieben, die im Hintergrund alle Fäden lenken und so weiter. Wir reden nicht nur über die Veränderung hin zu Jesus. Denn es wäre ja schön, ne, wenn es jetzt nur eine Richtung gäbe, nur eine Zugschiene, auf der man halt fahren kann oder Pause machen kann. Und manche fahren halt schneller auf dieser Schiene, manche fahren langsamer auf der Schiene. Die Tatsache ist, das Leben hat viele Gleise und viele Weichen. Und die Stimme Gottes ist nicht die einzige Stimme in diesem Leben, die zu dir spricht. Der Wille Gottes ist nicht der einzige Wille, der etwas mit dir zu tun hat. Ich glaube persönlich, dass es nicht nur einfach Gott gibt und dann uns. Ich glaube zum Beispiel an eine sehr komplexe geistliche Welt, die wir nicht so einfach wahrnehmen können. Ich habe selber Erfahrungen gemacht mit dieser geistlichen Welt, im Positiven wie im Negativen. Und in dieser Welt existieren geistliche und menschliche Stimmen, die ja alle auf uns einprassen. Es gibt so viele Stimmen in unserer Welt, die sagen, folge mir nach. So wie wir das von Jesus gehört haben, auch letzte Woche in der Predigt, der uns aufruft, folge mir nach, so ist er nicht der Einzige, der dich dazu aufruft. Folge mir nach. Ich möchte also heute mit euch darüber sprechen, was es bedeutet, auch unter Einflüssen dieser Welt zu stehen und wie wir auch bestimmten Einflüssen widerstehen können. Und wenn wir über so etwas sprechen wie die Einflüsse der Welt und die Welt manipuliert uns, dann denken manche tatsächlich ja an so Verschwörungstheorien. So große Theorien, irgendwie Chemtrails, wenn die Flugzeuge da oben fliegen und so Zeug versprühen, dass wir dadurch gebrainwashed werden. Die Handystrahlen verändern unser Gehirn, damit wir Friedrich Merz besser gehorchen. Irgendwelche solche Sachen. Ihr lacht, gell? Also es gibt gar nicht so wenig Menschen, die das glauben. Manche Verschwörungen in der Weltgeschichte waren ja auch schon wahr. Ich meine, es gibt Ermordungen, Geheimpakte, die im Hintergrund ablaufen, die sich tatsächlich als wahr herausgestellt haben. Also es gibt Verschwörungen in dieser Welt, das ist klar. Ich sehe nur, dass viele Christen tatsächlich, wenn es um diese Einflüsse der Welt geht, schnell auf solche Theorien aufspringen. Also es ist leider so, dass viele Christen solche Theorien irgendwie interessant finden und darin total viel Sinn sehen. Ich möchte da gar nicht zu viel kommentieren zu solchen Sachen. Ich glaube nur eine Sache. Die Haupteinflüsse in unserem Leben sind nicht diese großen Theorien, nicht die großen Macher im Hintergrund, die die Fäden ziehen, sondern ich glaube, die Haupteinflüsse unseres Lebens sind subtil. Sie sind nicht leicht zu erkennen. Sie sind unscheinbar. Sie sind vielleicht für uns auch ein Stück weit normal. Und dennoch beeinflussen sie uns mehr, als wir denken. In Matthäus 13 gibt es dieses Gleichnis, das sehr viele von euch kennen werden, das Gleichnis vom Sämann. Und unter anderem sagt Jesus in diesem Gleichnis, in der Auslegung schon von diesem Gleichnis, unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Das Interessante ist, Jesus sagt, dass nicht die großen Dinge in dieser Welt das Wort Gottes in unserem Leben ersticken. Ich meine, er hätte hier ja auch Kriege nennen können, oder? Also die vielen Kriege, die wir sehen, die machen unseren Glauben kaputt. Die bösen Menschen, die an der Macht sind, der Kaiser zum Beispiel, der ja zur Zeit Jesu existiert hat, der ist das Problem, der zerstört euren Glauben. Nein, Jesus sagt, die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums, also eigentlich Dinge, die wir entweder als belastend, aber relativ normal empfinden oder vielleicht sogar, die wir als angenehm empfinden. Also die Sorgen dieser Weltzeit, unangenehm, aber hat ja jeder. Betrug des Reichtums, Reichtum, oh, ist doch super, ne? Wenn es mir gut geht, wenn ich alles habe, wenn ich viel zu essen habe, viel zu trinken habe, viel Geld habe, teures Auto, ja, dann geht es mir gut. Jesus sagt, offensichtlich sind das Dinge, die Kapazität haben, die das Potenzial haben, die Kraft Gottes in unserem Leben zu zerstören. Und es ist deswegen so subtil, weil wir diese Dinge akzeptieren, weil wir uns zufrieden geben mit einem Mittelmaß in unserem Leben und es damit begründen, dass wir sagen, ja, das ist doch normal. So geht es ja jedem. So macht das ja jeder. Und vielleicht merken wir gar nicht oder vielleicht realisieren wir nicht, dass aber der normale Standard in dieser Welt ein geistlicher Tod ist. Dass eben der Standard in dieser Welt nicht ist, dass Menschen mit voller Kraft Jesus nachfolgen und dass Menschen das tatsächlich glauben, was Jesus sagt, sondern der Standard in dieser Welt ist, dass Menschen von Gott nichts wissen wollen. Dass Menschen sich zufrieden geben mit einem Leben, das eigentlich keinen Sinn macht, aber sie ignorieren das und versuchen, möglichst gut zu leben, wie es eben in einer gottlosen Welt geht. So oft importieren wir einen Maßstab der Welt für unser Leben, den Gott niemals gesetzt hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es einen Grund hat, warum wir hier auf dieser Erde leben. Jeder einzelne von uns, egal was deine Eltern über dich gesagt oder gedacht haben, egal was deine Verwandten, deine Lehrer, deine Arbeitskollegen, egal was über dein Leben ausgesagt wird. Ich glaube, über deinem Leben steht ein Wert, den niemand nehmen kann. Der Wert, den Gott dir zugeschrieben hat, indem er gesagt hat, ich habe dich sehr gut gemacht. Du bist sehr gut gemacht. Was nicht bedeutet, dass alles in deinem Leben gut ist. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber der Wert, den Gott dir zuschreibt, das ist eine Eins mit Sternchen. Der Wert, den Gott dir zuschreibt, der ist so hoch, dass er seinen eigenen Sohn für dich geopfert hat. Dass er den teuersten Preis bezahlt hat, den jemals jemand hätte zahlen können. Nämlich den einzigen Unschuldigen der Weltgeschichte, elendig sterben zu lassen. Dein Leben ist wertvoll. Und gerade deshalb ist es so wichtig, nicht zu akzeptieren, dass dein Leben in ein Mittelmaß verfällt, sondern dass dein Leben tatsächlich Gestalt gewinnt, die Gott möchte. Wir schauen uns jetzt einen Text aus dem Römerbrief an. Römer Kapitel 12, Vers 2. Und dort steht etwas sehr Interessantes. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Es wäre keine Predigt von Dave, wenn ich nicht Altgriechisch mitbringen würde. Ne? Ich habe hier schon zwei Sachen markiert. Ja? Dieses passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln. Wir sehen hier in diesem Text einen Kontrast. Der Kontrast zwischen dem Weltlauf und Gott, der Wille Gottes, aber auch die Art und Weise, wie hier beeinflusst wird. Die beiden Worte im Griechischen, das erste Wort, dieses sich anpassen, ihr kennt ein Wort, das damit zusammenhängt, nämlich Schema. Und das griechische Wort hier ist syschrematizo. Also hier ist es noch im Imperativ und so, ich erspare euch jetzt die grammatikalischen Formen. Ja. Aber das Grundwort ist syschrematizo. Ja. Da ist dieses Wort Schema drin, was sowas wie Form heißt. Das Wort sy am Anfang heißt mit Syn, ne, das kennt man auch noch aus manchen Sachen, Synergie oder so etwas. Das heißt, eine Mitgestaltung, ja, das bedeutet dieses Wort. Und das verwendet man zum Beispiel bei so Sachen wie, wenn man im Werkzeug, ja, oder bei Ton oder so etwas, wenn man da etwas formt, ne, dann wird das einfach angepasst, ja, so könnte man das heute sagen. Es ist eine Anpassung, eine Passform, die dir jemand gibt. Ja, und du fügst dich dem, also da wirkt eine Kraft auf dich ein und dieser Ton zum Beispiel oder was auch immer man da bearbeitet, der fügt sich dieser Kraft. Der hält nicht dagegen und sagt, naja, also Entschuldigung, du machst ja jetzt gar nichts mehr weiter, ich bin schon fertig. Ja? Sondern der fügt sich meiner Hand. Auf der anderen Seite habe ich schon das Wort geschrieben, Metamorpho, kennt ihr vielleicht auch, Metamorphose, kennt man aus der Biologie, ne? Hier so eine Verwandlung von so einem Insekt zum Beispiel. Das ist also eine Verwandlung, ja, eine Umgestaltung deiner Form. Und das ist interessant, finde ich, dass Paulus diese beiden Worte hier nennt. Beide Worte haben etwas zu tun damit, dass wir verändert werden. Und das bedeutet zunächst einmal, dass die Bibel sich absolut im Klaren ist. Wir sind nicht so standfest, wie wir meinen. Wir sind nicht so auf festen Beinen gestellt, wie wir das manchmal glauben. Sondern wir haben auch das Potenzial, immer wieder neu verändert oder vielleicht sogar umgewandelt zu werden. Die Bibel sagt, dass diese Umwandlung in beiden Sachen gut oder schlecht sein kann. Wenn ihr euch jetzt dieses Tonbeispiel überlegt, ja, dann ist das ja in der Bibel nicht nur negativ. Auch in Bezug auf Gott lesen wir in der Bibel, dass Gott uns formt wie der Töpfer den Ton, richtig? Das heißt, es gibt Dinge in unserem Leben, die sind anpassbar, die sind nicht ewigkeitsgültig, die verändern sich immer wieder. Unsere Vorlieben, vielleicht unsere körperliche Verfassung, ne? Man kann eine Zeit lang Sport machen, dann wird sich was ändern und man kann eine Zeit lang keinen Sport machen, dann ändert sich wieder was. Das heißt, das sind Dinge anpassbar zum Guten und Schlechten. Und dann gibt es Dinge wie diese Metamorphose. Diese Dinge gehen tiefer. Ich meine, so ein Schmetterling, der dann da rauskommt, der geht nicht nach zwei Tagen wieder zurück in seinen Kokon und sagt, so, ich hätte jetzt aber gerne eine andere Farbe. Ja? Sondern da ist etwas Permanentes, etwas, was tiefer geht, etwas, was mehr Bestand hat. Und auch das kann beidseitig geschehen. Es gibt Dinge in unserem Leben, die unglaublich tief gehen, zum Beispiel durch persönliche Trauma, durch persönliche Schicksalsschläge, durch Dinge, die immer und immer und immer wieder auf uns eingeprasselt sind, bis sie zu meiner innersten Wahrheit werden. Das sind Dinge, die uns tatsächlich umgestalten. Es sind Dinge, die nicht nur meinen Körper beeinflussen, so wie wir das letzte Woche gehört haben. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht, Denken und Handeln. Es sind Dinge, die nicht einfach nur mein Denken beeinflussen, die nicht nur meinen Körper beeinflussen. Es sind Dinge, die zutiefst auf meinen Geist, auf meine Seele Einfluss nehmen und sie tatsächlich umformen. Die Frage in diesem Text ist also nicht, ja, sind wir formbar? Oder sind wir nur durch die Welt formbar? Oder sind wir nur durch Gott formbar? Die Grundfrage in Römer 12, Vers 2 ist, wer legt seine Hand an dich? Wer formt dich? Wer bestimmt, welche Passform du am Ende kriegst? Das ist die entscheidende Frage. In Matthäus 6, in der Bergpredigt, haben wir eine sehr interessante Stelle. Und hier ist der Kontext sehr wichtig, weil diese Stelle wird oft aus dem Kontext gerissen und dann stimmt sie einfach nicht mehr. Der Kontext hier ist Gier. Das heißt, Jesus spricht jetzt hier über das Problem der Habgier oder, die Tugend der Großzügigkeit. Und mitten rein schiebt er hier ein Grundprinzip, das er mit diesem Bild verdeutlicht. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Manche sagen jetzt hier sowas wie, ja, du musst aufpassen, was du dir ansiehst, weil sonst wird dein ganzer Leib finster. Wenn du den Horrorfilm ansiehst, dann wirst du komplett finster. Deswegen ist es so wichtig, hier den Kontext zu lesen. Das meint diese Stelle nicht. Die Stelle handelt nicht davon, dass wir aufpassen müssen, so wie zum Beispiel die orthodoxen Rabbiner oder so. Was, wenn eine Frau vorbeiläuft, so, dann muss ich hier die Hand davor tun, muss an der Wand entlang laufen, damit ich nicht aus Versehen gucke. Das meint diese Stelle nicht. Diese Stelle meint, dass offensichtlich wir ein Begehren in unserem Herzen haben. Jeder von uns wünscht sich Dinge. Jeder von uns hat an bestimmten Punkten in seinem Leben einen empfundenen Mangel. Und die Frage ist, wie wir diesen Mangel stillen. Die Frage ist, wohin wir rennen, um diesen Mangel stillen zu lassen. Und Jesus sagt, dieses Begehren, und das ist dieser Ausdruck hier vom Auge, ne, da wo ich eine Gier habe oder da wo ich frei umherblicken kann, ohne gefangen genommen zu werden von etwas, da wo ich etwas sehr stark begehre, da besteht die Gefahr oder das Potenzial, dass mein ganzes Sein sich ändert. Dass ich mein ganzes Denken, mein ganzes Wollen, mein ganzes Fühlen, mein ganzes Handeln dem anpasst, was mein Herz sich zutiefst wünscht. Und ihr kennt das bestimmt. Ich meine, es gibt so Sachen, ja, wenn die uns viel beschäftigen, dann reden wir die ganze Zeit drüber. Ja. Bei mir ist das jedenfalls so. Ja. Ich habe so Anzeichen von Autismus-Spektrum. Früher hieß es Asperger. Ja. Und das heißt, wenn ich so ein Thema habe, das mich interessiert, dann entsteht ein sogenannter Hyperfokus. Ja? Und das heißt, ich entwickle ein wahnsinnig hohes Interesse für dieses Thema. Ja? Zum Beispiel bei Sprachenlernen, bei mir ist das so. Ja, ich bin so Duolingo-Fanboy, so eine Sprachenlern-App. Und ich lerne ganz viele Sprachen, da habe ich so angefangen, eine Sprache zu lernen. Und dann dachte ich mir so, oh, voll interessant. Und dann habe ich gesagt, okay, Spanisch wäre auch cool, da habe ich Spanisch gelernt. Ah, Französisch muss ich mal wieder auffrischen. Ah, okay, Norwegisch, ah, das klingt total cool, ist ja bestimmt ganz einfach. Niederländisch ist ja quasi Deutsch. Japanisch, oh, da weiß ich ja gar nichts von. Estnisch, okay, da weiß ich auch nichts von, muss ich auch angucken, ja, bis ich dann mittlerweile 20 Sprachen lerne und immer mehr lernen möchte. Und dann fange ich auch an, darüber nachzudenken. Dann fange ich an, mir YouTube-Videos darüber anzugucken, wie funktioniert Sprachenlernen, wie ist die Wissenschaft dahinter. Dann rede ich mit Leuten, hey, wie viele Sprachen sprichst du und was ist dein Duolingo-Account? Ja, das heißt, man fängt an, sich damit zu beschäftigen und zu beschäftigen und zu beschäftigen. Ja, und das ist ein harmloses Thema, also mehr oder weniger. Aber was, wenn es nicht die grüne Duolingo-Eule ist oder Sprachenlernen? Was, wenn es der Wunsch ist, seinen ganzen Mangel durch Reichtum zu stillen. Weil die Welt dir sagt, so funktioniert das. Was, wenn es der Wunsch ist, mit möglichst vielen Frauen Geschlechtsverkehr zu haben, weil man dann denkt, okay, dann wird mein Herz ruhig. Was, wenn unser Herz, unsere Begierde uns nicht mehr loslässt und ständig geweckt wird, von Versprechungen in dieser Welt, bis wir tatsächlich unserem Herzen glauben, dann werden wir unserem Herzen nachgehen. Die Tatsache ist, der Mensch hört auf sein Herz. Es gibt diesen Spruch, ne? Hör auf dein Herz. Ich weiß, wie das gemeint ist und es gibt Kontexte, in denen das stimmt. Es gibt Menschen, die immer als Spielball sind von Meinungen und Einflüssen von außen. Die müssen lernen, auch mal auf sich selbst zu hören und zu schauen, was geht eigentlich in meiner Seele vor sich. Aber als genereller Lebensratschlag ist es nicht sehr weise zu sagen, hör auf dein Herz. Denn die Bibel sagt, das Herz ist trügerisch. Das Herz kann dich betrügen. Es kann sich an Dinge klammern, die dir kein Leben spenden. Und das ist gar nicht so einfach, oder? Das zu erkennen. Weil ich meine ganz ehrlich, es gibt doch so viele glückliche Menschen in dieser Welt, die sind keine Christen, oder? Ich glaube, die sind glücklich, ja. C.S. Lewis hat mal diese Frage bekommen. C.S. Lewis wurde mal gefragt, ist das Christentum, also wenn ich glücklich werden will, sollte ich dann das Christentum wählen? Und C.S. Lewis sagte nein. Wenn du die Religion suchst, die dich am glücklichsten macht, wähle die Selbstanbetung. Dann wirst du am glücklichsten. Die glücklichsten Menschen sind nicht die Christen. Die glücklichsten Menschen sind die Menschen, die sich selbst anbeten und alles für sich nehmen, was sie kriegen können. Ja, die fühlen sich tatsächlich gut, das glaube ich. Ich glaube, es gibt Menschen, die fühlen sich wahnsinnig gut. Die Frage ist nur, wie steht es um ihre Seele? Jesus sagt, du kannst alles in dieser Welt gewinnen, aber was, wenn deine Seele Schaden nimmt? Was, wenn am Ende das Wesentliche des Lebens verloren geht und am Ende, spätestens am Sterbebett, ich realisieren muss, dass Glück, und dieser Begriff Glück ist sehr dünn, okay, und der ist sehr inflationär, dieser Begriff Glück rinnt mir durch die Finger. Er zerrinnt wie Sand. Spätestens, wenn ich krank bin, spätestens, wenn ich mich nicht mehr bewegen kann, spätestens, wenn ich gebunden bin, zerfällt Glück wie Sand. Und die Frage ist, was ist dann? Was bleibt? Einige Kapitel später, Matthäus 15, sagt Jesus Folgendes. Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen. Die Pharisäer hatten ja sehr, sehr strenge Reinigungsvorschriften, die sie einhalten wollten und verurteilten dann Jesus und seine Jünger, dass sie nicht so streng waren. Und Jesus macht ihnen klar, nicht was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Und wenige Verse später erklärt er, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Wenn wir über Practicing the Way sprechen, über die Frage, wie wir Jesus nachfolgen und wie wir auch den Einflüssen dieser Welt widerstehen können, dann sage ich dir eines. Du kannst dieser Welt nicht fliehen. Es gab manche, die das behauptet haben, dass die Bibel sagt, okay, die Lösung ist, ich muss mich einfach entfernen aus dieser Welt. Ich muss einfach versuchen, gar nichts mehr zu konsumieren in dieser Welt, nichts mehr wahrzunehmen, mir nichts mehr anzuschauen. Ja, alles raus, PC raus, Fernseher raus, keine Zeitung mehr, keine Nachrichten schauen. Ja, ich bin einfach Christ und bleib so in meiner Kirche und Bibel und dann bin ich schon irgendwie. Die Bibel sagt was ganz anderes. Die Bibel sagt, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und wenn du versuchst, dieser Welt zu entfliehen, wenn du versuchst, Abstand zu nehmen von dieser Welt, dann wirst du auch Abstand nehmen von Menschen, die Jesus Christus kennenlernen müssen. Und du wirst niemanden mehr erreichen können. Du wirst für dich alleine bleiben, du wirst glücklich sein, weil du bist in deiner christlichen Community und alle sagen, ja, Halleluja, Amen. Du wirst von außen kaum was mitbekommen, aber du wirst auch nichts mehr bewegen. Du wirst auch keinen Einfluss mehr nehmen können in diese Welt. Und wir machen diese Predigtreihe nicht, damit wir alle glücklicher werden. Denn Jesus sagt, ihm nachzufolgen macht dich nicht glücklicher. Es macht dein Leben voll. Es füllt dein Leben mit Sinn, mit Aufträgen, mit Liebe, die du weitergeben kannst an andere. Es wird dein Leben auffüllen, aber damit wird es auch schwer, dein Leben. Du kannst durch dieses Leben mit einem leichten Rucksack gehen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann sagt er nicht, dein Rucksack wird leicht. Er sagt, meine Last ist leicht, aber wir tragen sie zusammen. Die Last dieser Welt ist nicht leicht. Die Last dieser Welt ist nicht einfach. Jesus sagt, seine Last ist leicht und sein Joch ist sanft. Und Joch bedeutet, er trägt es mit dir zusammen. Das ist das Versprechen, das uns Hoffnung gibt als Nachfolger von Jesus. dass wir nicht alleine sind in dieser Welt, die nicht einfach ist für Menschen, die Jesus nachfolgen. Was also sagt Jesus? Nicht die Welt macht böse. Nicht die Welt macht dich böse. Das war eine Vorstellung besonders der damaligen Juden, die sehr schnell versucht haben, Dinge zu erklären durch externe Faktoren, durch äußere Faktoren. Nehmt zum Beispiel Hiob. Die Freunde von Hiob kommen und sagen, Hiob, wir haben eine Erklärung für dein Leid. Und sie bringen lauter Faktoren. Du hast gesündigt, zum Beispiel. Ne, da muss irgendeine Schuld bei dir sein und so weiter und so fort. Sie versuchen Dinge zu erklären, die aber von außen kommen. Sie verstehen aber nicht das innere Wesen Gottes und was Gottes Plan tatsächlich ist. Und so sind wir auch. Wir versuchen schnell von außen Erklärungen zu finden, vielleicht auch Entschuldigungen zu finden für uns. Zu sagen, ja, ich bin ja so, weil. Das ist so ein ganz schlimmer Satz. Ne? Ich bin ja so, wie ich bin. Ne, so bin ich halt. Und du bist ja Christ, dann musst du mich auch so annehmen, wie ich bin. Und denke ich mir, echt, hat Gott dich jähzornig und ungeduldig geschaffen? Das wäre mir neu. Es kann schnell eine Entschuldigung sein, ja, die anderen sind schuld, dass ich so bin. Die anderen sind schuld. Die Bibel sagt, es gibt einen Hauptschuldigen. Und das ist dein Herz. Dein Herz ist das Problem in der Frage, wer beeinflusst dich. Nicht das Böse von außen. Du kannst zwei Menschen haben, die einen geliebten Menschen verlieren. Der eine wird verbittert, zornig und zurückgezogen. Und der andere wird barmherzig und vergebend. Dieselbe Sache, derselbe Schicksalsschlag, zwei komplett unterschiedliche Menschen. Nicht das, was von außen an uns herangetragen wird, macht uns automatisch, ich sage automatisch, weil es hat einen Einfluss, aber es macht uns nicht automatisch zu jemandem. Sondern in uns ist eine Prüfinstanz, die entscheiden muss, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Und das ist übrigens etwas, was sehr konträr ist zu dem, wie die Welt über Menschen aktuell denkt. Wir befinden uns gedanklich, würde ich behaupten, ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber schon in so einem gewissen Neomarxismus. Im Marxismus war klar, der Mensch an sich ist gut, aber die Umwelt, ne, die ist so blöd. Ja, die macht den Menschen schlecht. Und so denken Menschen heute auch, ohne das ganze Kommunismusgedöns. Ja. Aber dieses Menschenbild, das ist noch immer vorhanden bei uns. Eigentlich bin ich ja gut. Eigentlich bin ich ja gut. Aber wenn es diese Partei nicht geben würde, ja, dann wäre alles besser. Wenn meine Eltern anders wären, ja, dann wäre ich auch ein guter Mensch geworden. Ja. Wenn meine Kollegen anders wären, wenn nicht irgendwelche korrupten Leute irgendwo wären, dann wäre ich ein guter Mensch. Ja, dann würde ich auch nicht so viele Fehler machen. Die Tatsache ist, der Mensch hat ein Problem in sich. Der Mensch hat eine Gottesentfernung. Das ist das Problem der Menschheit seit eh und je. Dass wir eine Gottesentfernung haben und versuchen, selber Gott zu sein. Mit einem Herzen, das krank ist. Mit einem Herzen, das nicht weiß, was gut ist. Das nicht mehr weiß, was der Weg Gottes ist. Weil es betrogen wurde durch die Macht der Sünde. Und in dieser Spannung befinden wir uns. Und die Bibel kennt diese Spannung. Und dann kommt die Frage, welche Einflüsse lassen wir auf unser Leben zu? Und oft entscheidet dein Herz, welche Einflüsse tatsächlich in deinem Leben wirken dürfen. Ich gebe euch ein Beispiel, eine sehr interessante Geschichte aus dem Alten Testament. Es gibt ja drei Könige von Israel, Saul, David, Salomo. Ja, da hört man bei manchen schon das Bibelwissen auf, was ich nicht verurteile, weil die Könige sich dann alle zu merken, ist sehr schwierig. Aber wenigstens einen König möchte ich euch noch ans Herz geben, ja, den ihr euch merken könnt. Und das ist der Nachfolger von Salomo. Der König Rehabeam. Und Rehabeam macht Folgendes. Er geht zu den Ältesten und er fragt sie, was soll ich tun? Ich werde jetzt König, wie soll ich mit dem Volk umgehen? Und die Ältesten sagen, lass Gnade walten am Volk, geh mal so ein bisschen einen Schritt zurück, sei ein demütiger König, ja? Nicht zu viel Geld fordern von den Leuten und sie werden dich dein Leben lang lieben. Also jetzt steck ein bisschen zurück, ja? Nicht gleich die größten Bauten. Ich meine, du musst überlegen, du bist der Sohn von Salomo. Wisst ihr, was der gebaut hat? Das war der Wirtschaftsmogul weltweit. Ja? Und du bist sein Sohn. Und du willst was reißen. Ja? Und dann sagen die Ältesten dir, tret einen Schritt zurück. Du musst nicht dasselbe leisten wie dein Vater. Du musst nicht genauso viel Geld haben. Tu dem Volk was Gutes und sie werden dich lieben. Und wisst ihr, was Rehabeam macht? Er sagt, das ist aber eine blöde Antwort, ich gehe zu meinen jungen Freunden. Und er geht zu seinen Kumpels, ja, zu seiner Peer Group. Und er fragt sie. Okay, also die Ältesten haben gesagt, ich soll hier so demütig und so. Ja, genau. Was denkt ihr? Und sie sagen, zieh durch, Junge! Ja. Sind ja auch junge Leute anwesend, ne? Deswegen. Die Älteren würden sagen, hau auf die Kacke. Ja. Gib richtig Vollgas, ja. Und dann haut der Sprüche raus, ja. Mein kleiner Finger, ne, ist so dick wie die Lenden meines Vaters und so. Und solche Sprüche haut er dann raus, ja. Und er sagt, ich mach's noch viel härter als mein Vater, ja. Ihr denkt, das war schon schwierig. Ha! Das war nur das Intro. Ja, ich mach's noch viel krasser. Und er fängt an, das Volk zu knechten. Und wisst ihr, was passiert? Überraschung, sie finden es gar nicht toll. Ja. Und er verliert seine Macht. Er verliert seine Macht. Warum? Er hat beide Stimmen in seinem Leben gehabt, oder? Er hat die Ältesten gehört. Und er hat seine Peer Group gehört. Seine Gleichaltrigen. Sein Herz hat entschieden. Beide Einflüsse waren verfügbar. Er hätte beides machen können. Aber sein Herz hat bereits entschieden, als er den ersten Ratschlag gehört hat. Ihr versteht das, oder? Hätte sein Herz gleich akzeptiert, dass das, was sie sagen, gut ist, hätte er gar nicht mehr seine Freunde fragen müssen. Und die Bibel sagt das übrigens auch. Es ist sehr entscheidend, welche Ratgeber du hast in deinem Leben. Ich gehe jetzt heute gar nicht auf so Details ein. Alle, die diesen Kurs auch machen werden, Practicing the Way, da gibt es noch mehr Details auch, wie das genau funktioniert, welche genauen Einflüsse in dieser Welt sind. Das wollte ich heute gar nicht in diesem Detail bearbeiten. Das könnt ihr dann auch in den Hauskreisen machen. Aber generell gilt, wir haben die Wahl. Wir haben nicht immer die Wahl, welche Stimmen auf uns einprassen, aber wir haben die Wahl, welcher Stimme wir nachgehen. Rehabeam hat sich entschieden, bereits bevor seine Freunde ihm diesen Rat gaben. Das ist der Punkt. Er kannte seine Freunde. Er wusste, wenn er zu ihnen geht, die sagen ihm nicht das Gleiche. Die werden ihm einen anderen Ratschlag geben, der ihm mehr gefällt. Und so empfinden wir uns ja auch in vielen Dingen in dieser Welt. Da sind diese verschiedenen Kräfte, die an uns ziehen, diese verschiedenen Meinungen, Stimmen, die an uns ziehen. Und wenn man es ganz grob zusammenfasst, dann würde ich sagen, in uns ist etwas, das Gott ziehen kann, weil es ihm gehört. Aber in uns ist auch etwas, das der Welt gehört. Und die Welt zieht daran. Und diese Kräfte wirken auf uns ein. Und wir empfinden es als Spannung. Und diese Spannung ist real, okay? Wenn du so empfindest, wenn du merkst, boah, irgendwie, ich weiß manchmal gar nicht, wo hinten und vorne ist und boah, ich weiß genau, ich soll das nicht tun, aber irgendwie will ich es auch tun, ja? Herzlich willkommen im Club der biblischen Autoren, ja? Natürlich ist es eine Realität. Paulus lehrt darüber im Römerbrief, Römer Kapitel 7. Die Dinge, die ich tun will, die tue ich nicht. Die Dinge, die ich nicht tun will, die tue ich. Hilfe! Ja? Galaterbrief. Das Fleisch und der Geist. Diese Kräfte, die auf uns einwirken, die sind real. Und wisst ihr, was das Gute ist? Ich weiß, dass Gott damit umgehen kann, weil ich meine, er sagt es uns ja in der Bibel. Gott ist nicht total geschockt, wenn er sieht, dass wir diesen Kräften ausgeliefert sind und nicht die, nö, hier, ich stehe auf beiden Beinen und da gibt es gar nichts und ich folge immer Jesus. Gott kennt unser Herz. Gott weiß, was in unserem Inneren vor sich geht. Und deswegen sagt er unter anderem eines: Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Gott kommt nicht zuerst mit einer Verurteilung. Das ist sehr interessant, wenn ihr das Buch der Sprüche lest. Fängt es nicht an mit einer Verurteilung, obwohl dann später sehr viele Dinge kommen, die Gott verurteilt. Sondern es fängt an mit einem väterlichen Rat, den Gott dir zuspricht. Hey, ich weiß, du lebst in einer Welt, die ist nicht einfach. Pass auf dein Herz auf. Ist das nicht ein wunderbares Gottesbild? Und Gott, der nicht sagt, so, sobald ich da einen Flecken sehe, wirst du ausradiert, sondern er sieht uns in dieser Spannung und er sagt, bitte, pass auf dein Herz auf. Pass auf, was in dir vor sich geht. Und ich glaube, letzte Woche hat das Tobi auch schon gesagt, das Herz ist nicht unsere Gefühle, okay? Das ist heute in so einer modernen Popmusikwelt vielleicht so, ne? Herz über Kopf oder so etwas, ja? So, meine Gedanken, aber oh, ich fühle mich anders. Das ist nicht das, was die Bibel meint. Das Herz ist unser Innerstes, unsere innerste Ausrichtung, die alles beinhaltet. Wollen, fühlen, handeln, denken. Die Richtung, in die mein Leben steuert, das ist mein Herz. Und Gott sagt, pass darauf auf. Prüfe, in welche Richtung läufst du, wenn du Rat suchst. Prüfe, in welche Richtung läufst du, wenn du Mangel hast. Prüfe, in welche Richtung läuft dein Leben. Und denk einfach mal 2, 3, 4 Schritte weiter. Und auch diese Frage wurde letzte Woche schon gestellt. Welcher Mensch bist du dann? Denk das Ganze 3, 4 Schritte weiter. Denk das Ganze 3, 4 Jahre weiter. Denk das Ganze 3, 4 Jahrzehnte weiter. Welcher Mensch bist du dann? Und vielleicht haben wir ein Problem mit unserem Herzen, weil wir uns nicht die Zeit nehmen, uns diese Frage ehrlich zu stellen. Weil wir Angst haben vor dem, was da hochkommt. Es ist viel leichter, immer in einem emotionalen Hoch zu leben und die negativen Dinge auszuklammern, bis etwas auf dich einkracht, was du nicht mehr ignorieren kannst. Und dann ist die Frage, wie ist es um dein Herz bestellt? Du kannst dieses Leben laufen und kannst entweder mit Scheuklappen durchlaufen. Das ist wie wenn du sagst, du willst einen Marathon laufen, aber trainierst nie. Ja? Dann hast du keine Widerstandskraft. Oder du läufst durch diese Welt und sagst, ich nehme alles mit, dann fütterst du etwas in deinem Herzen, was am Ende dich zu jemandem macht, der du vielleicht nicht sein willst. Was also ist die Lösung? Wenn ich sage, Scheuklappen funktioniert nicht und einfach sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, funktioniert auch nicht, gibt uns die Bibel eine Lösung? Ich glaube, ja. Ich habe es leider versäumt, diesen Vers auf der Folie anzeigen zu lassen. Aber ich lese ihn euch vor. Ihr habt ja zum Glück auch Ohren. Ohren zu hören. Denn einen Vers vorher, in Römer 12, Vers 1, sagt Gott etwas. Beziehungsweise schreibt Paulus: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das finde ich richtig stark. Erstmal startet er, auch wie in den Sprüchen, mit der Barmherzigkeit Gottes. Mit einem Gott, der nicht kommt und sagt, okay Leute, also weil Gott so streng ist, sage ich euch eines, macht bitte alles für Gott, ja, weil sonst ist er sauer. Das sagt er hier nicht. Er sagt, weil Gott barmherzig ist, weil Gott euer Herz kennt, weil Gott diese Kräfte kennt, die auf euch wirken, sage ich euch eines, werf dich Gott hin. Werf alles vor Gott, dein ganzes Leben. Lass dich fallen in die Arme des Gottes, der dich gemacht hat. Und das ist der Gottesdienst, den Gott möchte. Hier geht's nicht mal darum, dass wir sagen, hier geht es gleich um Werke und Handeln. Das sagt er hier nicht. Sondern er sagt, ein Opfer ist erst einmal etwas, was hingegeben wird. Also wenn so ein Schaf geopfert wird, dann macht es nicht viel. Ja? Und wenig später sagt er auch, auch das, was wir tun, ist nur Gnade. Das, was wir empfangen haben, das, was unser Denken ist, was unser Dienst ist, das ist nur Gnade. Keiner achtet sich selbst höher, als man es sollte. Also Paulus geht nicht darauf zu sagen, und jetzt kämpft darum, wer der beste Christ ist, sondern er sagt, werf dein ganzes Herz vor Gott. Lerne Gott kennen, mehr und mehr. Und in diesem immer wieder Hinwerfen einer Welt, die nicht einfach ist, wirst du Frieden bekommen. In diesem Hinwerfen zu Gott wird dein Herz stark werden. Wisst ihr, was das Herz stark macht? Was sagt die Bibel? Was macht das Herz stark? Was macht das Herz fest? Gnade. Das sagt die Bibel. Ist das nicht interessant? Gnade macht unser Herz fest. Und deswegen wollte ich diese Predigt bringen, die auch schon wieder relativ lang geht. Ich höre auch gleich auf. Weil das ein Startpunkt ist, um Jesus nachzufolgen. Gnade macht dein Herz fest. Wenn du fällst, wenn du nicht der tolle Nachfolger von Jesus bist, wenn du versagt hast, macht Gnade dein Herz fest. Wenn du dich hinwirfst vor Gott, wird dein Herz stark. Und wenn du lernst, ihm zu vertrauen und dann die Dinge tust, die Jesus sagt, denn das gehört dazu. Gnade alleine ist, klar, hat für den Schächer am Kreuz gereicht, aber sein Leben war nicht so erfolgreich. Ich möchte ein bisschen mehr erleben als der Schächer am Kreuz. Dann heißt es tatsächlich, Jesus zu gehorchen, zu vertrauen und zu tun, was er sagt. Aber es fängt mit Gnade an. Und in einer Welt, die auf dich einprasselt und reinschießt, kannst du lernen zu bestehen. Du kannst es, das glaube ich. Ich glaube, du kannst lernen, in dieser Welt tatsächlich standfest zu sein. Du kannst lernen, in einer Welt zu sein, die gegen Jesus ist, aber du bist für Jesus. Du kannst lernen, diese ganzen Stimmen zu hören, die Lügen sind, und du kannst lernen, ihnen nicht zu glauben. Das kannst du lernen. Aber dazu muss dein Herz sich aufmachen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte jetzt für uns beten, denn wir leben in Zeiten, von denen ich glaube, dass sie nicht einfacher werden, sondern schwerer. Vielleicht merkst du, dass du total abgekommen bist vom Weg, den Gott möchte, und du merkst eigentlich, dass du in Nebensächlichkeiten verwurzelt bist. Und dass tatsächlich dich alles Mögliche immer wieder formt, ja. Dieses Systematizo, ja, dieses, du wirst immer wieder hin und her geworfen und irgendwie hat dein Leben keine Linie. Vielleicht merkst du auch, dass du jemand ganz anderes geworden bist, der du eigentlich sein wolltest. Und du dich fragst, wie bin ich hierher gekommen? Wo bin ich falsch abgebogen? Dann möchte ich dir heute etwas sagen. Gottes Kraft ist mächtig, dich zu verwandeln und dich neu zu formen. Gottes Kraft und Gottes Barmherzigkeit ist stark genug, um Vergangenheit auszuradieren. Gottes Kraft und Gottes Barmherzigkeit ist stark genug, um dich zu dem Menschen zu machen, den er möchte. Du bist noch nicht am Ende. Und diesen Satz habe ich so stark heute Morgen auf dem Herzen, weil hier Menschen sind, die genau diese Lüge glauben. Und ich sage dir heute Morgen, du bist noch nicht am Ende. Du bist noch nicht am Ende. Sondern heute Morgen kannst du eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung selber ist nicht stark genug, um dein Leben zu ändern. Aber sie ist ein Hilfeschrei zu Gott und der reicht ihm aus. Das reicht für Gott aus. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das sagt die Bibel. Und wenn du heute Morgen sagst, Gott, ich möchte mich dir nahen, hey, irgendwo bin ich hier falsch abgebogen, ich höre ständig auf Sachen, die ich gar nicht will, ich bin zu jemandem geworden, der nicht sein möchte, dann werf dich heute Morgen Gott hin und sag, Herr, hier bin ich. Was ist dein Wille? Und das war das Ziel in Römer 12, Vers 2, dass wir erkennen, was der gute Wille Gottes ist. Nicht der blöde Wille, nicht der schwere Wille, nicht der harte Wille. Der gute und wohlgefällige Wille Gottes für dein Leben. Willst du diesen Willen hören oder nicht? Das ist die Frage. Willst du wie Rehabeam weglaufen von diesem Willen und andere Sachen holen? Dann mach das. Aber wenn du diesen Willen von Gott wissen willst, dann sag heute Morgen, Herr, rede zu mir. Leite mich. Begegne mir. Und forme mich um. Und Jesus, ich bete, dass das tatsächlich zu einem Herzensgebet wird für diejenigen, die sich jetzt aufmachen, dir nahe zu kommen. Und Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, standfest zu werden in dieser Welt. Dass du uns hilfst, nicht hin und her geworfen zu werden wie irgendwelche Wasserwellen und wie irgendwelche Federn, sondern ich bete, Jesus, dass du uns stark machst in dieser Welt. Nicht damit wir etwas sind, sondern damit du sichtbar bist in dieser Welt, Jesus. In deinem Namen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen.